SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Vergangene Woche Frühlingsanfang, jetzt startet die Gartensaison und diesem Thema wollen wir uns heute widmen. Ich begrüße ganz herzlich Melanie Oehlenbach, schönen guten Morgen.
Moin.
Ja, moin, klingt genau. Schon nach dem Norden. Sie kommen aus dem Norden, Sie haben eine Sendung bei Bremen 1, Grüne wird's nicht. Sie schreiben Bücher, Sie haben einen Blog und Sie haben 6 Quadratmeter Balkon und da bauen Sie tatsächlich das ganze Jahr über Gemüse, Kräuter, Obst an. Da war ich total erstaunt. Ernten Sie jetzt gerade auch was?
Ja, ich habe auch schon was abgeerntet, muss ich gestehen. Also der Schnittknoblauch, der so ein bisschen mein Schneeglöckchen ist, das ist so das Erste, was rauskommt, den habe ich letzte Woche, glaube ich, einmal komplett abgeerntet für den Salat, der dann allerdings gekauft war. Aber das war super, einfach wirklich mal wieder was Frisches vom eigenen Balkon zu haben.
Das heißt, Knoblauch wächst bei uns und zudem ist er noch winterhart?
Ja, also der klassische Knoblauch wird wirklich auch im Winter dann gesetzt. Das ist allerdings, was ich hatte, ist ein chinesischer Schnittknoblauch. Den kennt man hier, glaube ich, unter dem Begriff Knolau. Das ist so eine Mischung zwischen...
Sind das diese kleinen?
Nein, es ist so eine, es sieht aus wie Schnittlauch,
ja.
Aber es ist, die Blätter sind nicht so röhrenförmig, sondern eher glatt. Also von daher kann man sagen, der steht bei mir seit 10 Jahren auf dem Balkon, kommt jedes Jahr wieder. Und ich fand ihn am Anfang wirklich toller eigentlich als der Schnittlauch, weil er viel besser bei mir gedeiht.
Schmeckt auch wie Knoblauch oder wie Schnittlauch?
Ja, so eine Mischung wie beidem, aber man hat nicht so eine Fahne hinterher.
Das ist schon mal praktisch.
Das ist super.
Sie haben jetzt sogar was mitgebracht ins Studio, wie sich das für eine Gartenjournalistin gehört. Ja. Was ist das denn?
Ich habe ein paar Hornveilchen oder ein Hornveilchen mitgebracht, wobei da sitzen mehrere Pflanzen drin. Ich fand es immer schön, irgendwie für die Sendung zum Beispiel auch immer so einen Redeanlass mitzubringen, einfach nochmal was Buntes zu haben. Aber natürlich haben Hornveilchen jetzt auch gerade Saison und ich habe gedacht, da kann man schon mal zeigen, es gibt schon was, was man vielleicht jetzt rauspflanzen kann und ist doch schön.
Jetzt habe ich ja Ihre Pflückbar gelesen und da steht drin, Blüten kann man essen. Kann ich auch die hier essen vom Hornveilchen?
Ich hoffe ja. Ich habe sie im Bioladen gekauft, deswegen gehe ich davon aus. Ich muss aber gestehen, ich habe vergessen zu fragen, aber wir können es ja nachher mal probieren. Ich hoffe,
wir machen es jetzt, oder?
Ja,
volles Risiko.
Gerne, volles Risiko. Ja. Bitteschön.
Also die ganze Blüte?
Einfach die ganze Blüte runternehmen, genau. Ich nehme mir auch eine.
Ja, ein schönes Lila.
Passt gut zum Gelb. Guten Appetit.
Guten Appetit. Also wir essen die ganze Blüte. Ehrlich gesagt, so richtig dolle finde ich nicht. Wonach schmeckt das denn?
Schmeckt noch ein bisschen grasig. Also sie, was ihr wirklich fehlt, finde ich, ist die Süße. Normalerweise haben die Hornveilchen dann auch nochmal so einen süßen Punkt oder so. Das hat die noch nicht. Ich nehme auch an, das liegt einfach daran, dass sie wirklich im Gewächshaus jetzt dann schon vorgezogen worden ist. Das heißt, die richtige Sonne vielleicht auch noch nicht hatte. Ist aber eine Spekulation. Also es gibt welche, die sind würziger.
Erinnert mich jetzt gerade, wenn man beim Fahrradfahren aus Versehen mal ein Insekt in den Mund bekommt.
Oh
so von der Geschmacksrichtung hat das was.
Aber Sie, vegan, hoffe ich.
Ja. Haben Sie Blüten, die Sie ganz besonders gerne essen, die besonders gut schmecken?
Die Kapuzinerkresse. Wir sind schon wieder in diesem würzigen Bereich dann auch gelandet. Die sieht sehr schön aus. Die gibt es entweder, also meistens klassischerweise in Orange. Aber die hat wirklich so einen richtigen pfeffrigen Geschmack.
Pfeffer klingt super.
Ja, und die kommt auch in den Salat natürlich mit rein und das hat dann nochmal so einen richtigen Wumms.
Wie sind Sie denn überhaupt zum Gärtnern gekommen?
Oh, jetzt zum Gärtnern würde ich sagen, bin ich reingewachsen tatsächlich. Also ich bin auf dem Land groß geworden. Meine Eltern hatten Streuobstwiesen, 2 Gemüsegärten, ganz klassisch, so auf dem Lande, was man noch so als Resthof vielleicht kennt. Und dann war der Garten eine ganze Zeit lang weg. Und irgendwann kam dieses Kribbeln wieder, dieses Gefühl, ich will in der Erde wühlen, ich möchte etwas machen. Ich habe in der Stadt gewohnt und irgendwie war nur Beton drumherum. Und ja, dann habe ich gedacht, die nächste Wohnung muss unbedingt einen Balkon haben und dann ging's los.
Melanie Oehlenbach, Gartenjournalistin, ist bei uns in SWR 1, Leute. Sie sind im Taubertal aufgewachsen und dort haben Sie das Gärtnern quasi so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen. Wie haben Sie denn festgestellt, dass Sie einen grünen Daumen haben? Gab es da so einen auslösenden Moment?
Ich glaube, ich habe einfach angefangen und es hat funktioniert. Also das war wirklich der Klassiker, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich probiere mal was aus und man vielleicht nicht denkt, oh, wenn ich es nicht gieße oder es nicht vernachlässige, dass es dann wächst und gedeiht. Also ich habe mit Tomaten angefangen, ich habe mit einer gekeimten Kartoffel angefangen und mit Basilikum. Und als am Ende der Saison wirklich viel zu ernten war, für meine Verhältnisse und für das, was ich mir vorgestellt hatte, habe ich gedacht, das könnte man weitermachen, ja.
Geht's denn auch ohne grünen Daumen?
ich glaube, das kann man lernen. Vieles ist natürlich Wissen und ein bisschen Gefühl natürlich auch dabei. Das Wichtige ist, glaube ich, Durchhaltevermögen. Also Geduld braucht man sehr beim Gärtnern. Man kann es lernen. Und ja, der mythische grüne Daumen, ich weiß es nicht. Also ich möchte jetzt nicht einfach sagen, es ist nichts für, also man muss es irgendwie in die Wiege gelegt bekommen haben. Man kann es lernen. Bin ich ganz überzeugt von.
Also ich befürchte, ich habe jetzt keinen grünen Daumen, aber dennoch so ein paar am Balkon, so ein paar kleine Kästchen habe ich da auch. Und das Schnittlauch, war ich ganz erstaunt, das hat den Winter überlebt.
Ist doch toll. Also ist von daher ist super. Ja, also der kommt auch wieder, der geht dann auch nochmal schön in Blüte und der bleibt dann auch. Also wir machen uns viel zu sehr Gedanken darüber und ich glaube, wir brauchen einfach mal den Mut und auch den Mut vielleicht zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, macht aber nichts.
Dass Rosmarin und Minze eingegangen sind, ist das auch normal?
Beim Rosmarin sage ich Ihnen mal was, das passiert häufiger, das ist mir auch schon passiert. Ich weiß nicht genau, woran es liegt manchmal. Bei der Minze bin ich mir gar nicht so sicher, ob die wirklich eingegangen ist. Die braucht manchmal ein bisschen, kommt aber wieder, die ist hart im Nehmen. Also die würde ich nicht gleich sofort rauswerfen.
Wobei die Minze ja etwas ist, was Blattläuse auch ungemein gerne essen, habe ich festgestellt. Ja. Woher kommt das?
Ich nehme an, dass gerade die jungen Triebe besonders weich sind und dass das natürlich für die Blattläuse so eine beliebte Angriffsfläche sind. Da können die dann einfach schön reinstechen, den Pflanzensaft raussaugen und wahrscheinlich schmeckt der dann auch sehr, sehr lecker. Und ja, das wird so einer der Hauptgründe sein, warum die Blattläuse draufstehen.
Sie haben eben angesprochen, Sie haben dann lange in der Stadt gewohnt und dadurch, dass Sie Ihren Balkon haben, gab es dann wenig Fläche. Sie machen jetzt auf wenig Fläche ganz viel Gärtnern. Wie sind Sie dazu gekommen? Aus der Not eine Tugend gemacht? Ist es das?
Ja, aus der Not eine Tugend gemacht und natürlich der Tatsache geschuldet, dass man ganz viel ausprobieren möchte und Pflanzen naturgemäß im Frühjahr sehr klein sind und im Laufe des Sommers dann doch etwas größer werden. Deswegen wird der Balkon natürlich auch immer grüner und dann fängt man an, sich zu überlegen, wo kann man die Pflanze noch hinstellen? Kann man in die Höhe gärtnern? Oder kann man auch vielleicht die Gartenmöbel erstmal reinholen und dann nur bei Bedarf dann rausstellen? Also von daher, ja, ich glaube, da ist ganz oft auch das Auge größer als dann der Platz auf dem Balkon.
Frühling ist jetzt offiziell da, damit startet die Gartensaison. Was ist denn jetzt gerade auf Ihrem Balkon los? Was wächst da alles?
Also der Schnittknoblauch, den ich ja, wie vorhin schon gesagt habe, schon ziemlich abgeerntet habe, kommt raus und ist auch noch wieder sozusagen, kommt dann wieder nach. Der Hirschhornwegeris ist bei mir schon da. Da freue ich mich auch sehr, weil der natürlich auch den Winter überlebt. Die Petersilie hat den Winter überlebt. Und ansonsten, den habe ich schon gesehen, die Katzenminze ist da. Und was mich sehr freut, die Blaubeeren schlagen aus, die blühen sogar schon. Und auch die Stachelbeere ergrünt.
Hirschhornwegerich, muss ich nachfragen, ist jetzt etwas, was ich vom Begriff her gar nicht kenne. Was genau ist es?
Das ist eine Wegerichart, die eine dickere, fleischiges Blatt hat, das so ein bisschen aussieht wie so ein Hirschgeweih, daher auch der Name. Kommt wohl aus Italien und hat so einen leicht salzigen Geschmack. Also ich finde den sehr lecker und natürlich auch sehr schön und dekorativ im Salat.
Es ist aber kein Salat an sich, sondern eher ein Kraut, was ich dazu werfe?
Ja, es ist ein Kraut, das man dazu wirft. Das kann man auch in die Pfanne zum Beispiel geben. Also dass man einfach sagt, klein geschnitten und vielleicht ein bisschen zur Pasta dazu. Auch sehr, sehr lecker. Man muss ja nicht immer alles nur im Salat essen.
Schmeckt wonach?
Ich finde, es schmeckt so ein bisschen nach Meer, also wirklich so ein bisschen salzig, ist ein bisschen zäh, also weil die Blätter ein bisschen fleischiger und dick sind, vor allem die älteren. Aber ich finde, das hat einen ganz besonderen eigenen Geschmack und ein eigenes Aroma und man findet es eigentlich nirgends zu kaufen, außer vielleicht bei einem spezialisierten Biogärtner.
Gartenjournalistin Melanie Öhlenbach heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Wer jetzt anfangen will mit Balkongärtnern, was ist da Schritt Nummer 1?
Schritt Nummer 1 ist, glaube ich, sich erstmal umzuschauen, was man vielleicht schon zu Hause hat, worin man denn zum Beispiel gärtnern kann. Also es gibt ja irgendwie so die Möglichkeit, was ich damals gemacht habe, gleich loszufahren und zu sagen, ich kaufe mir alles erstmal ein und dann fange ich an. Ich glaube, wenn man clever ist, guckt man erstmal, ob man vielleicht aus der Nachbarschaft noch ein paar Balkonkästen bekommt, ob man vielleicht irgendwelche Gefäße umfunktionieren kann, altes Küchensieb zum Beispiel.
Ja, was und dann, machen Sie mit dem Küchensieb?
Da kann man eine super Hängeampel draus machen.
Ach, okay.
Also man kann dann zum Beispiel ein paar Erdbeeren zum Beispiel oder eine kleine Hängetomate reinhängen und dann kann man die aufhängen, wenn es denn natürlich der Balkon erlaubt und dann kann man dann einfach bequem runternaschen.
Was für Erde nehmen Sie? Weil Torf sind wir angehalten nicht zu nehmen, wir wollen die Moore retten.
Genau, deswegen würde ich auch immer sagen, torffreie Erde auf jeden Fall und ich achte darauf, dass sie Biodünger, also organischen Dünger erhält, also im Prinzip torffreie Bioerde.
Gibt es so Anfängerpflanzen zum Gärtnern, wo Sie sagen, naja, dann habe ich auch vielleicht gleich ein Erfolgserlebnis, das motiviert?
Ich finde, Minze ist ziemlich unkaputtbar, muss ich sagen. Anfängerpflanzen, also ich würde immer von dem ausgehen, was ich gerne essen möchte, weil um diese Pflanze kümmere ich mich besonders gut. Und natürlich schauen, dass sie auf dem Balkon passt, also dass sie dort auch wirklich vom Standort her hinhaut. Ja, Kräuter sind eigentlich wirklich etwas, wo man sagen kann, das funktioniert ganz gut. Was ich auch gerne aussehen lasse oder aussehe, sind Radieschen. Auch wenn viele sagen, oh, die werden manchmal nicht so ganz so doll oder gehen in Blüte. Wobei ich dann sage, ist ja schön, dann muss man nicht die Wurzel essen. Man kann auch das Blatt zum Beispiel oder auch die Blüte, die kann man ja auch essen.
Das heißt, Radieschen kann man komplett essen? Mit dem Laub?
Ja, also würde ich sagen, ich achte immer darauf, dass ich natürlich Bio-Saatgut oder Bio-Pflanzen habe, um da schon mal ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Aber ich würde sagen, das geht schon. Selbst bei einigen Sorten kann man die Samenschoten hervorragend essen, wenn sie nicht ausgereift sind, also noch jung und grün sind. Es gibt, glaube ich, sogar eine Sorte, die extra darauf gezüchtet wurde, dass die besonders groß und schön werden.
Basilikum kennen ja die meisten und haben es dann zu Hause in der Küche stehen. Bei mir ist es so, spätestens nach 3 Wochen ist es dann einfach tot. Haben Sie einen Tipp, dass es länger lebt?
Das Basilikum, was in der Küche steht, kommt meistens aus dem Supermarkt. Das heißt, das sieht natürlich auch wunderschön buschig aus. Wir haben es dann extra gekauft, um es eigentlich auch sofort zu essen. Und dafür ist es auch gedacht. Diese Pflanzen haben in diesem kleinen Topf überhaupt nicht genug Platz. Das heißt, mein Tipp auf jeden Fall, nach dem Kauf erstmal aus dem Topf nehmen und in den Blumenkasten setzen, also vereinzeln, damit die Pflanzen genug Platz haben, um dann wirklich auch zu gedeihen. Das ist das Wichtigste.
Nur jetzt gibt es ja manchmal im April noch Schnee. Überlebt ein Basilikum das?
Nee, würde ich nicht machen. Also tatsächlich ist der frostempfindlich, den würde ich erstmal drinnen lassen auf eine sonnige Fensterbank. Vielleicht nicht direkt in die pralle Sonne, weil er den auch, die mag er tatsächlich auch nicht. Das glaubt man auch nicht, da können die Blätter auch ein bisschen verbrennen. Aber so ein bisschen halbschattiger Standort drinnen und dann Mitte Mai, spätestens dann nach draußen.
Okay, wird ausprobiert. Moni Schneider aus dem Landkreis Biberach schreibt uns, wir haben einen großen Garten, alles traumhaft. Nur versuche ich seit Jahren Bärlauch anzusiedeln. Keine Chance. Was gibt es denn da für Tipps?
Bärlauch braucht tendenziell eher einen schattigen Platz. Also es ist ja so eine Waldpflanze, die man auch unter den Gehölzen dann findet. Also vielleicht dann schauen, dass man nicht den sonnigsten Platz für ihn dann reserviert, sondern eher wirklich dann unter den Gehölzen anpflanzt. Guter feuchter Standort, auch das mag er gerne. Und vielleicht nicht alles in der ersten Saison sofort abernten, auch wenn es schwerfällt.
Warum
weil
das?
Die Pflanze braucht die Kraft erstmal, um sich zu etablieren und auch natürlich sich auszubreiten. Und ja, wenn die Blätter weg sind, dann kann sie die nicht tanken und dann geht er meistens ein und kommt nicht wieder.
Melanie Oehlenbach, im Taubertal aufgewachsen, haben wir eben gehört. Sie sind im Norden jetzt, haben bei Bremen 1 eine Gartensendung. So ganz grundsätzlich für Süden und Norden gelten da andere Regeln beim Gärtnern?
Ich würde ja schon sagen, wir sind ein bisschen anders im Norden dran, was das Wetter angeht. Allein schon, wenn ich an die Winter denke oder die Sommer, die habe ich in der Kindheit natürlich auch noch anders in Erinnerung. Ich würde schon sagen, dass das Wetter ein bisschen anders ist, aber das meiste kann man sich dann schon irgendwie dann anpassen. Ich würde weniger auf die Monate, sondern eher auf die Jahreszeiten und das aktuelle Wetter dann einfach achten.
Hier kommen gerade ganz viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern aus Moos am Boden. Sie schreibt uns zum Beispiel Rosemarie. Bitte darauf hinweisen, dass erstmal die Tragkraft des Balkons betrachtet wird, nicht, dass die Pflanzen der Schwerkraft folgend abstürzen. Da hat sie vollkommen recht, ne?
Da hat sie vollkommen recht. Deswegen danke für den Tipp auch nochmal. Das habe ich natürlich irgendwie zwar immer im Hinterkopf, aber klar, das ist natürlich etwas, was man auf jeden Fall beachten muss. Auch auf die Bauart des Balkons achten. Also, dass man nicht irgendwie schaut, so okay, ja klar, jeder Balkon ist gleich. Nein, man wirklich nochmal beim Vermieter nachfragen, was denn geht oder worauf man besonders zu achten hat. Auch damit man die Nachbarn zum Beispiel nicht ärgert.
Wobei, mit Nachbarn kommt man da ja meistens auch in Kontakt, wenn jeder so ein bisschen auf dem Balkon steht und dann pflückt und...
Ja, natürlich. Aber man muss natürlich auch darauf achten, dass man nicht sagt, okay, unten steht die Wäsche draußen, ich gieße jetzt mal so überschwänglich, dass irgendwie alles eine Etage tiefer tropft.
Aus Mannheim schreibt uns Dani, ich habe weder Balkon noch Fensterbänke, nur ein Dachfenster. Bei vielen Pflanzen habe ich auch Angst, dass unser Kater das anknabbert. Bitte um Tipps. Und dann schreibt sie, der Garten ist 20 Minuten mit dem Auto entfernt, dort kommen wir selten hin, vieles geht schnell kaputt. Auch hier Tipps. Haben Sie da so Schnellmethoden?
Ui, also beim Kater würde ich tatsächlich darauf achten, dass man vielleicht nicht wirklich klassische Zimmerpflanzen kauft. Ich bin jetzt nicht die Zimmerpflanzenexpertin, aber ich meine im Hinterkopf zu haben, dass wir ganz oft vergessen, dass Zimmerpflanzen häufig, wenn sie exotisch sind, dann eher giftig sind. Also von daher wirklich ein bisschen gucken und nachfragen, was man dann wirklich dann auch nehmen kann. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Kindern, wenn man irgendwie für Kinder was irgendwie dann haben möchte oder so. Die haben ja, auch manchmal in einem gewissen Alter die Tendenz, alles in den Mund stecken zu wollen. Also da am besten wirklich in der Gärtnerei wirklich nachfragen, was denn wirklich geht.
Und für den Garten 20 Minuten entfernt, gibt es da was, was selten gegossen werden muss beispielsweise?
Ha, ist immer so ein bisschen eine Frage natürlich, wie der, die Lage und der Standort natürlich ist. Ich finde, dass mediterrane Kräuter, egal ob im Garten oder auf dem Balkon, natürlich sehr dankbar sind, weil die einfach aufgrund der Blätter wenig Wasser verdunsten und natürlich auch aufgrund der Herkunft wenig Wasser brauchen. Also das sieht man schon, wenn Pflanzen silbrig-farbige, behaarte oder auch so nadelförmige Blätter haben, das sind dann diejenigen, die dann ja zu den Hitzekünstlern natürlich dann auch oder den Trockenkünstlern gehören.
Das kennt man ja manchmal aus dem Urlaub aus südlicheren Ländern. Da kann man sich dann da vielleicht ein bisschen abgucken. Dann hat uns aus Konstanz Vera Hau geschrieben, aus Radieschenblättern kann man eine leckere Suppe kochen. Haben Sie es schon ausprobiert?
Die Suppe noch nicht, aber natürlich Pesto gemacht. Oder natürlich landet bei mir alles im Salat.
Auch die Kapuzinerkresse, da fragt nämlich gerade Bettina aus Schorndorf nach, wie muss ich die denn pflegen? Ich habe schon mehrmals versucht, sie zu kultivieren, aber sie bekommt ganz schnell Blattläuse und geht dann natürlich zurück. Spitzen kommen natürlich nicht in Frage, da wir sie ja gerne essen würden. Nee, spritzen.
Ja, spritzen, genau. Ja. Das ist natürlich immer so. Also wenn man mit Gift hantiert, mag man es natürlich auch nicht mehr essen und man schadet natürlich noch mehr. Deswegen sehr löblich, es nicht zu tun. Tatsächlich wird die Kapuzinerkresse extra deswegen angepflanzt, weil sie halt die Läuse von den anderen Pflanzen fernhalten soll. Also es gilt so als die, ich nenne es jetzt mal sehr überspitzt, Opferpflanze. Wenn man natürlich sagt, nee, das ist jetzt einfach zu viel, dann einfach die befallenen Blätter sofort dann mitsamt der Blattläuse abnehmen und dann wegwerfen, dass die dann einfach nicht da sind. Ich habe auch immer so einen Überschuss an Blattläusen. Dann kommen aber gerne die Marienkäfer oder die Florfliegenlarven und holen sich das. Wenn es wirklich ganz, ganz heftig ist und man es nicht irgendwie abpulen oder abstreifen kann, abschneiden oder auch gucken, ob der Standort der richtige ist oder ob die Pflanze zu viel Dünger hat. Weil das ist natürlich auch immer so ein Indikator. Eine geschwächte Pflanze steht ganz oft falsch oder bekommt die nicht optimale Pflege. Aber bei der Kapuzinerkresse, ich will es nicht sagen, gehört es dazu, aber es gehört ein bisschen dazu.
Wie sich ein Balkon verschönern lässt, von der Abstellecke zum Vorzeige-Wohlfühlort, das ist ab heute in der ARD-Mediathek zu sehen. Im Balkon-Contest heißt das Ganze. Wer gewinnt? Die große Frage: Ingelheim, Mannheim oder Stuttgart? Melanie Oehlenbach, Gartenjournalistin bei uns in SWR1. Leute, Sie haben da bestimmt auch noch gute Tipps, denn Sie machen auch ganz viel Do-it-yourself. Was denn zuletzt?
Ich glaube, mein letztes großes Projekt war tatsächlich eine selbstgetöpferte Euer. Also ich habe da wirklich, ja, also es ist, kennt man aus der Bewässerung. Es gibt es in ganz vielen Ländern, da wird dann ein Tontopf eingegraben und dann sozusagen über den Tontopf wird dann die Pflanze bewässert. Also das ist anders, als man direkt gießt. Gießt man dann wirklich in diesen Tontopf hinein und über den Ton diffundiert dann das Wasser.
Okay, haben Sie das dann jetzt auch auf dem Balkon? Funktioniert das da?
Das funktioniert auch auf dem Balkon und wer jetzt natürlich keinen Töpferofen irgendwo um die Ecke hat, kann das dann auch mit einem Tontopf ganz einfach machen. Also wenn man viel Platz hat, kann man sagen, dann klebt man zwei Tontöpfe übereinander. Das untere Loch wird natürlich dann zugemacht und dann gräbt man das ein. Ich habe auch so eine kleinere Variante, die auch in dem Balkonkasten für mich entdeckt. Also so eine kleine Variante, da nimmt man einfach den Tontopf, macht unten das Loch irgendwie zu, buddelt den ein und deckt das dann oben vielleicht mit einem Untersetzer oder so ab.
Das ist dann auch wirklich nachhaltig, weil gerade das Wässern ist ja die große Frage im Sommer, wenn es dann wieder über längere Zeit trocken ist. Ich hatte mir da mal so Plastikflaschen, kann man sich dann ja auch auffüllen und dann kann man oben drei Löcher reinmachen und so eine Halterung und dann soll dann nach und nach das Wasser abgegeben werden.
Und?
Hat bei mir leider nicht funktioniert.
Bei mir lief es auch komplett durch. Aber da gibt es dann auch so Tonkegel, damit funktioniert es bei mir besser. Also das ist irgendwie, wir haben ja unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Dingen gemacht und das ist ja so toll.
Na klar, man kann ganz viel ausprobieren. Mhm. Aus Bühlerzell schreibt uns gerade Stefan und sie sagt, wir essen seit Weihnachten an 200 Ackersalatpflanzen von unserem Frühhochbeet. Also die sind auf jeden Fall gut versorgt. Ich glaube, es ist gerade Saison für den Feldsalat, oder?
Ja, also er geht gerade so raus aus der Saison. Es sind jetzt gerade die letzten, die noch kommen. Und vielleicht noch so ein Tipp für alle, egal ob Garten oder Balkon, vielleicht mal ein paar Pflänzchen stehen lassen. Die blühen unglaublich toll. Und ist auch was für die Insekten natürlich dann. Und der sät sich von ganz alleine aus. Dann braucht man sich dann die Sorge gar nicht dann im Spätsommer oder im Herbst machen. Wann muss der in die Erde?
Pflänzchen stehen lassen, sagten Sie eben auch beim Bärlauch. Es kommen unglaublich viele Kommentare von den SWR1-Hörerinnen und Hörern zum Thema Bärlauch. Markus hat uns zum Beispiel geschrieben aus Dettichhofen, also Geduld und Disziplin im ersten und zweiten Jahr zahlt sich aus. Heute nach 5 Jahren habe ich so viel Bärlauch, dass ich es gar nicht mehr alleine essen kann. Und es verbreitet, versamt sich überall, hat gleich noch ein Foto mitgeschickt. Also toll. Die Erfahrung machen anscheinend viele, da ist Geduld gefragt.
Ja, ne? Und ich finde es toll, dass so viele mitmachen. Das ist ja wirklich toll. Aber man merkt auch, Garten ist so ein Thema, da redet man gerne drüber. Wir machen alle unterschiedliche Erfahrungen und das dann zu teilen, das finde ich so schön. Und danke für den Tipp. Ich glaube, ich nehme das mal mit für Bremen 1. Wir machen noch eine Sendung über Bärlauch, glaube ich.
Da gibt es auf jeden Fall jede Menge. Aber jetzt hat uns ja Dani aus Mannheim eben geschrieben, sie hat nicht mal einen Balkon. Garten ist relativ weit weg, nur ein Dachfenster. Gibt es denn auch Sachen, die man wirklich auch drinnen anbauen kann?
Ja, natürlich. Also ist natürlich, man muss immer schauen, dass es wirklich passt zum Standort. Meine Empfehlung auch für alle, die dann sagen, ich möchte mich vielleicht auch im Winter mit frischem Grün versorgen, ist dann wirklich in Richtung Grünsprossen zu gehen. Also die Kresse kennt, glaube ich, jeder.
Ja, klar.
Kann man auch kaufen, aber kann man natürlich auch in einem Kresseigel oder auf Watte selber ziehen. Es gibt aber noch so vieles anderes. Also Radieschen zum Beispiel oder auch Grünkohl, Erbsensprossen zum Beispiel. Die wachsen dann natürlich relativ schnell und kann man dann hervorragend dann im Jungstadium ernten.
Wobei bei Sprossen muss man ja sagen, da kommt immer dieses Stichwort Ehek uns noch in den Kopf. Weil ich glaube, Bakterien, die wurden über Sprossen verbreitet. Worauf muss ich dann, wenn ich Sprossen aussehe, denn überhaupt achten?
Genau, also ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass ich Keimsprossen-Saatgut habe. Es gibt dann halt auch geprüftes Saatgut. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Ehek-Geschichte vor allem in den Sprossen waren, die in den Sprossengläsern gezogen wurde. Also da ist Hygiene das A und O. Dass man die natürlich regelmäßig spült, notfalls dann auch nochmal erhitzt. Bei den grünen Sprossen ist meines Wissens die Gefahr nicht gebannt. Ich möchte jetzt nicht sagen, da braucht man sich gar keine Sorgen machen, aber die Gefahr auf jeden Fall dann auch geringer.
Wenn die Sprossen fertig sind, dann ab in den Salat damit oder was machen Sie?
Also ja, natürlich ab in den Salat damit oder aufs Brot natürlich, in den Kräuterquark. Man kann es auch ganz lecker über Kartoffeln dann streuen oder dann auch übers Rührei. Also für Grünsprossen gibt es ganz, ganz, ganz viele Varianten und natürlich Verwendungsmöglichkeiten.
Gartenjournalistin Melanie Uhlenbach bei uns in SWR1, Leute. Wir haben über Kräuter gesprochen, wir haben über Gemüse gesprochen, wir haben noch nicht über Obst gesprochen. Das wächst auch auf Ihrem Balkon. Was haben Sie denn dort?
Ja, also die Heidelbeeren oder Blaubeeren, je nach Region, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, habe ich auf jeden Fall. Ich habe eine Himbeere, ich habe Erdbeeren, ich habe immer tragende Erdbeeren.
Das heißt, Sie können jetzt welche ernten?
Nein.
Was sind immer tragende Erdbeeren?
Der Klassiker bei den Erdbeeren ist natürlich, dass man weiß, man hat eine Pflanze, die normalerweise blüht und dann Früchte trägt, die erntet man und dann war es das in der Regel. Dann kommen noch die Kindel, die man dann noch vereinzeln kann, aber eigentlich
also
nicht.
Mehrjährige sind das dann?
Ja, also Erdbeeren sind grundsätzlich mehrjährig. Die immer tragende, die blüht und fruchtet gleichzeitig. Also das Schöne ist, dass man dann im Juni loslegen kann mit der Ernte und das geht dann bis vielleicht sogar in den Oktober, November hinein. Die Beeren sind kleiner und natürlich nicht so viele auf einmal, aber es ist immer schön, um was zum Naschen zu haben.
Gibt es eine Beere für Anfänger, die sich am besten eignet?
Oh, eine Beere für Anfänger. Ich finde persönlich die Blaubeere ganz toll. Blaubeere ist natürlich was Besonderes, braucht ein saures Substrat, also da muss man gucken, dass man die richtige Erde dafür kauft. Was ich sehr schön finde, ist, dass man sie allerdings nicht so viel schneiden muss. Viele haben natürlich Angst und sagen, oh, was muss ich jetzt abschneiden und was nicht? Und man hat das ganze Jahr etwas davon. Also sie blüht schön, hat eine schöne Herbstfärbung und natürlich die Beeren.
Ja, vielleicht können Sie es gleich beantworten. Was muss ich abschneiden und was nicht?
Bei der Blaubeere oder so grundsätzlich?
Ja, genau.
Bei der Blaubeere habe ich die ersten Jahre, also die ersten 4, 5 Jahre gar nichts abgeschnitten und dann sieht man schon, wenn das Holz so ein bisschen, also die abgestorbenen Äste auf jeden Fall dann abzuschneiden und sonst orientiere ich mich immer daran, wenn sich Sachen kreuzen, wenn man merkt, okay, die Pflanze oder die Beeren bekommen kein Licht mehr, dass man die einfach ein bisschen auslichtet.
Jetzt ist es ja erstaunlich, dass es so manche Obstsorten gibt, die in den vergangenen Jahren noch gar nicht so präsent waren, aber Feigen sehe ich immer häufiger. Ist Feige gerade so ein Trendobst?
Ich glaube ja. Also Feige ist aus irgendeinem Grund besonders trendy. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es besonders viele Sorten inzwischen gibt, die sich für den Topf auch eignen. Oder es liegt einfach auch daran, dass wir ja mit dem Klimawandel, dem Klimawechsel dann natürlich dann auch etwas haben, was natürlich dazu führt, dass diese Pflanze dann auch immer beliebter wird. Ja.
Wie lange braucht es, bis eine Feige dann wirklich trägt?
Das kommt darauf an, wie groß die Pflanze ist, wenn ich sie gekauft habe. Also ich habe von einer Bekannten einen Steckling, einen Ableger bekommen, der ist jetzt gerade mal so 10 Zentimeter hoch. Da werde ich noch eine Weile auf jeden Fall warten müssen. Aber so ein großes Bäumchen, die sind in der Regel so im Handel, dass die dann relativ schnell tragen und fruchten.
Und andere Pflanzen, hat man den Eindruck, die sterben fast so ein bisschen aus oder sieht man weniger? Ich weiß noch, in der Kindheit gab es ganz oft Stachelbeeren. Habe ich jetzt Jahre nicht gesehen.
Ja, bei mir auf dem Balkon gibt es auch Stachelbeeren. Genau aus dem Grund. Also wenn jemand denkt, was kaufe ich denn ein oder was sehe ich denn? Man findet ganz oft Kirschen, man findet ganz oft Johannisbeeren, Himbeeren auch noch, aber Stachelbeeren zu kaufen ist echt schwierig. Ich glaube, die haben ein schlechtes Image. Erstens wegen der Stacheln, zweitens schmecken die natürlich irgendwie säuerlicher als andere.
Ach, eigentlich ganz lecker, finde ich.
Ich auch. Meistens, also bei mir war das Problem ganz oft bis heute, dass ich einfach nicht warten konnte. Und die Sorte, die ich habe, die muss wirklich richtig rot sein, die Stachelbeere, also durchgereift, bis sie dann wirklich auch mehr Süße als Säure hat. Aber ich finde sie ganz toll und will sie nicht missen.
Melanie Öhlenbach, Gartenjournalistin, züchtet eine rote Stachelbeere auf dem eigenen Balkon. Sie wollten noch nachliefern, was das für eine Sorte genau ist.
Genau, ich habe nochmal nachgeguckt. Das ist die Hinnon Mäki, die ich habe. Aber es gibt natürlich auch noch andere, sowas wie die Red Eva, aber...
Vielen Dank dafür. Es kommen noch Kommentare, Fragen, Anmerkungen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Marion schreibt uns zum Beispiel, weiße Johannisbeeren gibt's auch nicht zu kaufen, aber eine habe ich jetzt vor der Tür stehen.
Super cool und die ist auch ein bisschen süßer als die rote.
Aus Nattheim schreibt uns Carmen Wolfgang, wir machen aus unseren Küchenabfällen Bokashi. Wenn sie dann fertig fermentiert sind, füllen wir sie in große Tonpflanzgefäße, platzieren die Töpfe 10 bis 15 Zentimeter von der Pflanze und gießen durch das Loch. Was ist Bokashi?
Bokashi ist sowas, ich sag jetzt mal, wie Sauerkraut aus Gemüseabfällen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, um sozusagen das, was man in der Küche hat, was man dann irgendwie nochmal verwerten möchte, um dann daraus Dünger zu machen. Schöne Idee. Ich habe Würmer, ich habe eine kleine Wurmfarm in der Küche und habe dann Wurmkompost, aber ist auch genau die gleiche Idee.
Wie haben Sie mit den Würmern angefangen?
Also es war eine lange Geschichte, weil man sich natürlich erstmal überlegen muss, möchte man das im Haus haben, riecht das vielleicht komisch, aber irgendwann habe ich gedacht, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht und ich habe mir dann tatsächlich so eine Wurmfarm, ein Gefäß dann bestellt aus Ton. Dann kam die zusammen mit 500 Würmern und dann ging's los.
So dieses Thema Ekel kann ja durchaus schon mal aufkommen, oder?
Ja, nein, also ganz ehrlich, also das gehört ja zum Garten dazu. Also jeder freut sich, glaube ich, wenn er im Garten einen Wurm findet, weil ein Regenwurm natürlich ein ganz toller Gartenhelfer ist.
Klar, die machen eine gute Arbeit.
Ja. Genau, und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Kompostwürmer, die ich habe. Klar, es wuselt dann ein bisschen und da muss man ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht jeder Manns oder jeder Fraus Geschmack, aber das Ergebnis ist einfach toll. Also wirklich diesen Wurmkompost zu ernten und dann wirklich, das ist wie schwarze Erde, der riecht gut, da hat man keinen Ekelfaktor mehr und die Pflanzen wachsen ganz wunderbar.
Nur noch mal zur Absicherung, die bleiben dann auch in ihrem Kompost und flitzen nicht durchs Wohnzimmer?
Nein, die bleiben auch im Kompost und wenn sie flitzen würden, ich glaube, das würde dann ein Zeichen dafür sein, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist.
Nachhaltiges Gärtnern ist Ihnen ganz wichtig. Was sind da besondere Stichpunkte, gerade wenn jemand anfängt mit dem Gärtnern? Worauf kann ich da achten?
Also wir haben gerade schon über die torffreie Erde gesprochen. Das ist natürlich so ein wichtiger Aspekt, finde ich. Ich versuche auch Plastik zu vermeiden. Das ist auf dem Balkon immer ein bisschen tricky, weil Plastikgefäße natürlich besonders leicht sind. Aber da würde ich schauen, ob man vielleicht nicht schon gebrauchte Gefäße irgendwo herbekommt. Und dann geht es natürlich um die Pflanzenauswahl auch. Also gerade Biopflanzen würde ich auf jeden Fall sagen, immer dem Vorzug geben. Und natürlich an unsere tierischen Helfer auch denken. Also sprich an die Wildbienen, an die Insekten, die wir haben, an die Käfer und natürlich auch an die Vögel. Weil für die sind auch grüne Balkone ganz, ganz wichtige Lebensorte.
Da gibt's ja inzwischen Pflanzen, da steht dann sogar extra dabei, lockt die Bienen an oder Bienenfreude oder irgendetwas steht dann drauf. Also das heißt, das ist auch inzwischen schon fast ein Marketing.
Ja, also es ist ein Marketing-Ding. Also es ist ein Trend natürlich auch und es ist schön, dass es im Bewusstsein ist. Ich finde es manchmal schade, dass wir uns so sehr auf die Biene fokussieren oder auch die Hummel, weil es gibt ja auch noch ganz viele andere Insekten. Ich denke zum Beispiel auch an die Schmetterlinge. Über die freuen wir uns meistens, wenn wir sie sehen. Wir sehen sie sehr selten in
Was
der Stadt.
Was mögen die besonders?
Jetzt kommt der Satz, den ich sagen wollte. Die fressen uns nämlich ganz oft Sachen, die wir haben. Ich denke an den klassischen Kohlweißling zum Beispiel. Da ärgert sich jeder, wenn er eine Raupe irgendwo sieht. Also Raupe ist eher so buh und der Schmetterling ist toll. Und da muss man natürlich auch vielleicht schauen, dass man es zusammenkriegt. Aber für jemand, wer zum Beispiel Brennnessel dann im Garten hat, auch da einfach den Fokus nochmal drauflegen. Es ist eine tolle und wichtige Raupenpflanze für die Schmetterlinge oder für einen Großteil der Schmetterlinge. Manche sind auch drauf spezialisiert. Und auch auf dem Balkon kann man eine Brennnessel Brennnessel haben. Die kann man auch essen. Daraus kann man dann auch einen Dünger machen.
Also Tee, Brennnesseltee beispielsweise.
Also es ist eine wunderbare Pflanze, die ganz, ganz vielseitig ist. Und ja, wir haben sie meistens immer so unter dem Aspekt Unkraut im Kopf, was gerade bei vielen Windpflanzen dann vielleicht sehr kurz gegriffen ist.
Gartenjournalistin Melanie Öhlenbach, heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Dem Gärtnern wird ja so viel Positives zugeschrieben, von wegen entspannend, meditativ. Das Balkongärtnern, ist das dabei auch so? Merken Sie das?
Jo. Ja, ist so. Also ich finde auf jeden Fall in der Erde buddeln, vielleicht ein bisschen Gras rauszupfen, das sich selber eingesät hat, das hat schon was Meditatives, was Erdendes. Und auch so mein Lavendelschnuppern, das geht ja auch auf dem Balkon wunderbar.
Haben Sie Veränderungen an sich selbst festgestellt durch das Gärtnern?
Ich glaube, ich schätze Lebensmittel noch mehr wert, als ich es vorher getan habe. Also auch das, was ich eingekauft habe, weil man plötzlich merkt, wie lange es dauert, bis man von der Aussaat über das ganze Wachstum, wie lange man warten muss, bis man ernten kann. Gerade bei Tomaten zum Beispiel und was da alles so schiefgehen kann.
Ja, wo Sie das Schiefgehen gerade ansprechen, das gehört ja im Grunde auch dazu, ne?
Immer. Immer. Also bei mir geht auch nicht alles rund und man merkt irgendwann auch, okay, es ist dann vielleicht eine Pflanze, die nicht zu einem selber passt, weil man irgendwie nicht klarkommt mit dem Gießvorlieben oder weil der Standort einfach auch nicht optimal ist. Also bei mir ist es zum Beispiel die Gurke, wo ich dann einfach sage, okay, mexikanische Mini-Gurke funktioniert, ist aber noch ein bisschen was anderes. Bei den klassischen Gurken, ja, ich glaube, da gebe ich was anderes.
Wobei ich jetzt bei Ihnen gelernt habe, in der Pflückbar steht nämlich, dass es quasi Gurkenersatz gibt. Boric schmeckt nämlich nach Gurke.
Ja, genau. Also die Blätter von Boric schmecken nach Gurke. Muss man natürlich mit der Dosierung ein bisschen aufpassen. Deswegen nennt man ihn auch gerne das Gurkenkraut. Und die Blüten sind natürlich auch ganz toll. Die sind auch essbar und sind natürlich ein absoluter farblicher Hingucker und ein Hummelmagnet.
Ist im Grunde auch so eine vergessene Pflanze, oder? Boric hat man lange nicht gehört.
Ja, ist auch viele denken, das ist so ein Unkraut, das dann im Garten wächst, weil es sich auch sehr, sehr, sehr weit aussamt und natürlich auch immer wieder kommt, ist immer unsere Ansichtsweise, wie wir sowas haben. Ist das irgendwie nützlich für uns, dann ist es kein Unkraut mehr, wächst es irgendwie überall, dann stört es uns. Also von daher muss man mit solchen Begrifflichkeiten immer ein bisschen aufpassen.
Sie haben sich in der vergangenen Sendung Grüner wird's nicht ganz intensiv mit der roten Liste der heimischen Nutzpflanzen befasst. Gab es da für Sie persönlich Überraschungen?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich so vieles tatsächlich selber schon ausprobiert habe, also auch so viele Sorten oder Arten dann einfach habe. Es ist unglaublich, wie viele Sorten es aber auch gibt, die wir wirklich dann vielleicht auch nicht mehr kennen. Also gerade bei den Getreidesorten ist jetzt vielleicht nicht so das Gartenthema, weil keiner jetzt vielleicht Weizen oder Hafer irgendwie
ganz
anbauen möchte.
Schwierig.
Aber auch gerade bei den Kartoffeln oder bei den Tomaten gibt es einiges. Und es ist halt nur die Spitze des Eisberges, muss man auch sagen. Also es gibt noch viel, viel mehr als die 2160, glaube ich, sind es, die da auf der Liste stehen.
Wie voll ist Ihr Balkon denn inzwischen? Sie haben ja so viel schon ausprobiert. Ist da noch Platz?
Jein. Also es wird immer natürlich Platz geschaffen, weil es natürlich neben den mehrjährigen Pflanzen auch einjährige gibt und dann wird viel ausprobiert. Aber ich habe schon einiges ausprobiert, was man irgendwie dann vielleicht auch übereinander hängen kann. Man muss natürlich auch schauen, ich kann nicht in die Wand bohren. Das ist natürlich auch so ein Aspekt, den man immer hat. Kann man in die Decke bohren? Hat man eine Wärmedämmung? Darf man nicht? Aber ich bin froh, dass ich inzwischen einen Garten habe, wo ich dann auch das ein oder andere dann auslagern kann.
Sie säen ja sogar strategisch. Ja. Vielleicht können Sie das noch als Tipp verraten.
Ja, also ein Tipp ist natürlich immer nicht alles sofort auszusehen, sondern gestaffelt, also mit so ein bisschen Abstand. Damit man immer wieder etwas hat zum Ernten. Sonst kennt man aus dem Garten, hat man irgendwie eine Zucchini oder eine Salatschwemme. Und wenn man das nacheinander macht, ist das irgendwie auf jeden Fall etwas, was sich lohnt. Und das Zweite ist, ich sehe tatsächlich auf dem Balkon, also in den Gefäßen, etwas enger aus, weil viele Pflanzen nicht so groß werden oder ich auch einfach viel früher ernte. Also ich nehme dann so ein Radieschen raus, das dann vielleicht noch nicht ganz so weit ist, schnibbel es in den Salat oder auch den Pflücksalat. Da habe ich natürlich die kleinen Blättchen, wie beim Spinat zum Beispiel auch, da wird die Pflanze da nicht ganz groß.
Alles auf einmal essen funktioniert dann natürlich auch nicht. Der Freundeskreis freut sich wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Wobei alles auf einmal, es gibt ja viele Leute, die sagen Selbstversorgerbalkon, dann denke ich mir so, bei meinem Bedarf an bestimmten Pflanzen, nein, da wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen schlanker. Nein, also es reicht auf jeden Fall nicht für die Selbstversorgung, aber Pflanzen und Gärtnern ist immer ein toller Anlass, wenn man irgendwo hingeht. Die Leute gärtnern so gerne, sie interessieren sich dafür. Das haben wir heute ja auch gemerkt. Das ist wirklich unglaublich viel und das macht total Spaß.
Ja, vielen Dank an die SWR1-Hörerinnen und Hörer für die große Beteiligung heute Vormittag. Danke an Sie für Ihren Besuch aus dem Norden hier in der Heimat.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.